guten Morgen, meine sehr verehrte Herr Rosner, sehr verehrte Damen und Herren. Ich freue mich ebenfalls über die Einladung in den Ausschuss und hoffe, Sie haben die schriftliche Stellungnahme schon zugeleitet bekommen und werde nur auf einige Aspekte eingehen, die mir hier wichtig erscheinen. Ich werde auch nichts mehr sagen zur Videoüberwachung, die wir vor allen Dingen im Bereich der verdeckten Videoüberwachung kritisch sehen, aber wie ich schon weiß, das Kriminologische Institut Niedersachsen hat schon vieles gesagt und ich werde es nicht wiederholen. Ich werde auch nicht sagen, weiter zur Fußfessel, weil ich aus den vorherigen Anhörungen schon weiß, dass es intensiv besprochen wurde, sondern werde mich dem widmen, und ich glaube, wo wir vom Chaos Computer Club die eine andere Perspektive haben, nämlich auf den Staatstrojaner, den Sie in zwei Varianten in dieses Polizeigesetz aufnehmen wollen, nämlich die sogenannte Quellen-TKÜ, die Quellentelekommunikationsüberwachung, die sich auf laufende Kommunikation beziehen soll und in Form der Online-Durchsuchung, also die Durchsuchung des gesamten informationstechnischen Geräts. Dafür gibt es verschiedene Risiken, die sind technischer und rechtlicher Natur, und da möchte ich so ein paar Aspekte in der kurzen Zeit ansprechen. Ich habe im Rahmen der Stellungnahme gleich auf Seite 2 darauf verwiesen, dass wir sowohl beim Bundesverfassungsgericht wie auch in anderen Landtagen und im Bundestag dazu Stellungnahmen abgegeben haben, insbesondere zu der Frage, welche Risiken für die innere Sicherheit mit dem Kauf von Sicherheitslücken oder generell mit der Benutzung von Schadsoftware zur Spionage einhergehen, würde ich darauf verweisen. Wir haben also längere Stellungnahmen dazu geschrieben, auch im Rahmen des Verfassungsbeschwerdeverfahrens gegen BKA-Gesetz, wo wir auf diese Problematiken intensiver verweisen. Ganz klar ist, dass im niedersächsischen Polizeigesetz ein großer Rückgriff auf die Entscheidungen, die zum BKA-Gesetz gefallen sind, genommen wurde. Faktisch haben sie im Wesentlichen aus dem Urteil kopiert, ich kann es nicht anders sagen, aber das hat der Bundesgesetzgeber auch so gemacht. Sie wissen, die Strafprozessordnung hat sich ja auch sehr stark an dem Urteil orientiert. Das bedeutet aber auch, dass sie die alleräußersten Grenzen, die Karlsruhe gesetzt hat, jetzt quasi als Grenzen in ihrem Gesetz haben. Und damit haben sie natürlich das Problem, dass sie vier sehr gut begründete, rechtlich und technisch gut begründete Verfassungsbeschwerden haben, die in einigen Jahren sicherlich zu einem weiteren Urteil aus Karlsruhe führen werden, wo die Landtage, und dazu gehört jetzt auch Niedersachsen, die sich für die Trojaner entscheiden, sicherlich dann nochmal überarbeiten müssen. Es bestehen, glaube ich, wenig Zweifel darin, zumindest sind mir keine Verfassungsjuristen bekannt, die nicht schwerwiegende Mängel schon in der Strafprozessordnungsnovellierung, aber auch in verschiedenen anderen Landesgesetzen bezüglich dieser Staatstrojaner haben. Wie in anderen Landesgesetzen und auch im Bund haben sie sich diese Unterscheidung von zwei verschiedenen Trojanern in die Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung zu eigen gemacht. Technisch ist natürlich, und so steht es natürlich auch in beiden Urteilen zum Staatstrojaner, die eigentliche Infiltration des informationstechnischen Systems, der tatsächliche Übersprung und damit auch der Eingriff in das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Die Beschränkung besteht quasi immer nur im Nachhinein, in technischer Art, dass man nämlich, wenn man das Gerät gehackt hat, bestimmte Funktionen des Trojaners nicht ausführen kann. So ist es auch gewesen bei dem Trojaner, den der Chaos Computer Club analysiert hat. Sie wissen, 2011 haben wir diese Analyse öffentlich gemacht. Sie wissen auch, dieser Staatstrojaner war rechtswidrig, aber er war vor allen Dingen auch handwerklich eine große Peinlichkeit, aber keiner derjenigen, die die eingesetzt haben, auch nicht die Richter, die das geprüft haben, aber auch nicht die Strafverteidiger, die später diesen Trojaner gefunden haben, weil er nicht mal korrekt gelöscht war, hätten das prüfen können, denn niemand, auch nicht der Bundesdatenschutzbeauftragte oder die betroffenen Landesdatenschutzbeauftragten, hatten den Quellcode dafür vorliegen. Das heißt, die desaströsen handwerklichen Mängel dieser Spionagesoftware hätten gar nicht aufgedeckt werden können. In dieses Problem laufen sie natürlich auch. Sie laufen sogar noch schärfer in dieses Problem heute als damals. Das geht ganz klar aus den Problemen, die sich beim Staatstrojaner am Bund ergeben, hervor. Sie wissen, ich habe Ihnen das auch zitiert in der Stellungnahme, dass die Firmen, mit denen im Bund zusammengearbeitet wird, sich weigern, eine Zusammenarbeit so zu gestalten, dass sie eine Prüfungsmöglichkeit etwa von einem unabhängigen Sachverständigen oder beim, zum Beispiel beim Landesdatenschutzbeauftragten zulassen wollen. Tatsächlich muss man sagen, das ist eine Form von Erpressung, die finden Sie auch zitiert, weil die Hersteller dann sagen, dann arbeiten wir nicht damit zusammen, wenn wir solche Bedingungen diktiert bekommen. Und in diese Falle sollte man, glaube ich, als Gesetzgeber nicht gehen. Es gibt einen anderen Weg, wissen Sie auch. Seit vielen Jahren wird ja auch eine Eigenentwicklung, für die es auch eine Standardleistungsbeschreibung gibt, entworfen. Das sogenannte RCIS, jetzt in der zweiten Version auch für mobile Geräte. Aber soweit wir wissen, und zumindest aus den Unterlagen, die im Bund bekannt sind, ist bisher keine rechtmäßige Variante davon im tatsächlichen Einsatz. Das ist also auch nochmal ein ganz praktisches Problem, dass sie laufen. Dazu gehört ein anderer Bereich, der mir auch schon im Bund aufgefallen ist, aber auch in anderen Landespolizeigesetzen. Es ist offenbar so, dass es auch hier in Niedersachsen keinerlei Zahlen darüber gibt, im Bund übrigens auch nicht, wie viele Geräte eigentlich betroffen sind und wo eigentlich tatsächlich die Notwendigkeit besteht. Also es gibt keine Zahlen erhoben, wie viele Fälle eigentlich tatsächlich in dieser Weise nur mit einem Trojaner Zugriff auf eine Kommunikation nehmen können. Und diese Zahlen würde ich mir als Parlamentarier aber doch gerne mal geben lassen und nicht sozusagen ins Blaue hinein annehmen, dass es größere Probleme gibt, was man mit diesen Trojanern lösen kann, wo man sich ja ohne Zweifel andere Probleme reinholt. Zum Zweiten, das fällt mir auch hier wieder auf, das ist aber nicht nur in den Landtagen so, sondern war auch im Bund so, und über Möglichkeiten an diese Kommunikation, die man wünscht und die ja auch nach einer richterlichen Genehmigung für die Polizeibehörden abzuhören wären, werden überhaupt nicht kontrolliert, werden überhaupt keine Möglichkeiten auch nur erwogen, das Hacken der Geräte sein zu lassen und mit anderen technischen Mitteln an diese Kommunikation zu kommen. Eine letzte Bemerkung noch zu der Quellen-TKÜ. Sie haben auch hier eine Regelung übernommen, die ich für sehr fragwürdig halte, sowohl technisch wie auch rechtlich. Sie wissen, die Quellen-TKÜ soll sich ausschließlich auf laufende Kommunikation beziehen. Aber auch hier im Landesgesetz ist eine Regelung drin, die ganz klar macht, dass man neben der laufenden Kommunikation auch, wenn man schon ein Gerät gehackt hat, auf Daten, die das Programm, mit dem kommuniziert wird, betrifft, ausleiten darf, also zurückliegende oder gespeicherte Daten, halte ich für sehr problematisch. Denn letztlich ist erst eine Kommunikation dann geschehen, wenn sie den Rechner verlässt. Und wenn man also gespeicherte Daten, etwa E-Mail-Entwürfe oder Entwürfe für eine WhatsApp-Nachricht bereits mitspeichert, sind keine Kommunikation. Und auch Metadaten, die man etwa aus dem Programm erlangen könnte, sind aus meiner Sicht von der Quellen-TKÜ eigentlich nicht abgedeckt, denn dann wäre sie wieder um eine Durchsuchung und mit sehr höheren rechtlichen Grenzen überhaupt nur umsetzbar. Das ist ja gerade die Unterscheidung zwischen der Auslandungssuche und der Quellen-TKÜ. Ich möchte zu einem zweiten Bereich kommen, der mir sehr wichtig erscheint, der in der Diskussion sowohl in den Landesparlamenten wie aber auch leider im Bund aus meiner Sicht viel zu kurz kommt. Das ist die Frage des Kernbereichsschutzes. Sie wissen, der Kernbereichsschutz hat nichts mit der Privatsphäre zu tun, sondern beschäftigt sich mit dem Höchstpersönlichen, der Intimsphäre von Menschen. Wir reden also von Kommunikation, etwa Telefonate zwischen Partnern. Wir reden von Bildern und Filmen, die zum Beispiel Höchstpersönliche betreffen, wie die Geburt der Kinder und so weiter. Sie wissen, dass bei dem vergangenen Staatstrojaner, der nicht nur handwerklich mangelhaft war, sondern auch rechtswidrig war, ebenfalls im Kernbereich eingegriffen wurde. Nicht nur wurde ein Sextelefonat aufgezeichnet, es wurde auch noch transkribiert. Und dieser Bereich ist eigentlich nach mehreren Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts absolut geschützt. Das heißt, egal was man jemandem vorwirft, in diesem höchstpersönlichen Bereich darf nicht eingegriffen werden. Aus meiner Sicht sind die Regelungen sowohl bei der Quellen-TKÜ wie auch bei der Untersuchung für den Bereich des Schutzes des Höchstpersönlichen von Menschen nicht ausreichend. Und ich denke, da müsste auf jeden Fall nachgearbeitet werden, sodass zumindest versucht wird, wie es auch etwa beim großen Lauschangriff der Fall ist, dass man eben eine ordentliche Kernbereichprognose macht und abschätzt, ob man nach dem Hacken des Gerätes tatsächlich nicht in die Gefahr kommt, in diesen höchstpersönlichen Bereich einzugreifen. Ich möchte noch ein paar Anmerkungen machen zur Evaluation. Der Evaluationszeitraum im niedersächsischen Polizeigesetz ist exorbitant lang, vor allen Dingen was die Spionagesoftware angeht. Denn Sie wissen, im IT-Bereich bewegt sich jede Form von technischer Innovation mit einer sehr schnellen Veränderungsrate. Ich hätte diese langen Jahre definitiv nicht für adäquat. Man müsste sehr viel früher gucken und einen Blick darauf werfen, gerade bei den technischen Maßnahmen, und versuchen, schneller zu evaluieren, oder ein oder zwei Jahre vorschlagen. Und dann würde ich weiteres vorschlagen in Anlehnung an das, was ich eben schon kurz sagte, nämlich die Anforderungen an etwaige kommerzielle Partner, mit denen man hier zusammenarbeiten wird, müssen, vermutlich zumindest, ganz klar zu fassen, sodass man solche Peinlichkeiten wie beim Staatsfreund, der aufgedeckt wurde, vermeidet, also Anforderungen klar zu stellen, insbesondere auch eine Regelung zu finden für den Quellcode und ob eine Stelle geben kann, die unabhängig den Quellcode dieser Spionagesoftware einsehen kann. Es gibt noch einen Bereich, der aus meiner Sicht sowohl in diesem Polizeigesetz, aber auch im Bund eine problematische Entwicklung ist. Das hat auch damit zu tun, dass in beiden Verfassungsgerichtsentscheidungen, in denen der Carus Mufdörfl auch sachverständig und anwesend war, dieser Bereich sehr wenig besprochen wurde. Ich sehe aus rechtlicher Sicht eine gewisse Begründung dafür, weil der Gesetzgeber eine gewisse technische Offenheit in seine Gesetze schreiben muss, und betrifft die Frage, inwieweit man mit einer Spionagesoftware Leben und Gesundheit von Menschen gefährden kann. Der niedersächsische Polizeigesetzentwurf hat keine Regelung dafür, welche Art von informationstechnischen Geräten gehackt werden dürfen, also wo solche Spionagesoftware eingebracht werden kann. Und mein Vorschlag wäre, dass man versucht, die Art der informationstechnischen Geräte, die infiltriert werden darf, zu benennen, insbesondere bei der Quellen-TKÜ. Da ist ja ohnehin die Beschränkung auf laufende Kommunikation dabei. Und wir würden mit so einer Regelung ausschließen wollen, dass man etwa Geräte, die unabsichtlich vermutlich oder aber auch durch Fehlfunktionen, die durch solche Spionage-Software entstehen können, Leib oder Gesundheit von Menschen in Gefahr bringen. Bisher wäre natürlich ein gewisses rechtliches Neuland. Das ist bisher in keinem Landtag oder im Bund versucht worden. Aber aus meiner Sicht und der Tatsache, dass wir letztlich den Computer nicht mehr nur bei uns tragen, sondern daran sitzen, aber auch angesichts der Schadsoftwarewelle, die wir so im letzten Jahr und im Jahr davor erlebt haben, wo wir erstmals gesehen haben, dass Spionagesoftware, die aus staatlichem Besitz entkommen ist, in die sozusagen freie Umwelt, auch das Leben und die Gesundheit von Menschen betroffen hat, namentlich der WannaCry-Vorfall. Ich darf daran erinnern, dass die Schadsoftware, die die Welt 4,5 Milliarden Euro gekostet hat in ihrer Schadenssumme, aus den Arsenalen einer staatlichen Spionagesoftware entkommen ist. Denn wie wir wissen, haben auch manchmal staatliche Behörden Schwierigkeiten, ihre digitalen Waffen sozusagen für sich zu behalten. Die sind ja mal gestohlen worden. Und da hat man jetzt deutlich gemerkt, dass durch diese Schadsoftware dann auch das Leben von Menschen gefährdet wurde. Und ich würde eine Regelung vorschlagen, dass man zumindest bei der Politik die Art der informationstechnischen Geräte, die damit infiltriert werden können, benennt, sodass es offen bleibt. Hier ist auch zu denken an alle Arten von Medizinalgeräten, die heute Betriebssysteme haben, die heute vollwertige informationstechnische Systeme sind und die immer mehr vernetzt sind. Ich will jetzt damit im Wesentlichen belassen. Ich verweise auf sowohl jetzt die schriftliche Stellungnahme wie auch auf die Stellungnahmen, die wir da bereits abgegeben haben dazu. Aus meiner Sicht, wenn ich mal ganz ehrlich sein darf, halte ich die Regelungen, die Sie im Wesentlichen übernommen haben, so ähnlich wie sie in der Strafprozessordnung auch geregelt wurde, für eine größere Gefahr, als sie letztlich Nutzen für die Polizeien haben, einfach weil damit sehr viele Probleme kommen und weil sie sich ein Sicherheitsproblem schaffen. Aber zum anderen möchte ich auch als letzten Gedanken einen Begriff, der auch aus Karlsruhe geprägt wurde, erinnern, die sogenannte gesamte Überwachungsrechnung. Man muss sich schon klar machen, dass in den Fällen, wo solche Staatsröhren eingesetzt werden können, man eine ganze Reihe von technischen Möglichkeiten heute hat, die im Gesamten betrachtet werden können, und ob man sozusagen obendrauf auf diese Möglichkeiten sich auch noch daran macht, die Geräte zu hacken und dafür irgendwie in diesen Graumarkt der Sicherheitslücken einzusteigen und auch staatliche Gelder zu investieren, um Sicherheitslücken aufzukaufen, die man aber gleichzeitig auch die eigenen Verwaltungsbehörden etwa und deren Computer oder auch die Wirtschaft betreffen. Da würde ich sagen, dass im Ergebnis man sich eher einen Unsicherheitsfaktor reinholt, den man sicherlich mit einer guten technischen Beratung und der Überlegung, wie man anders an diese Kommunikationsdaten kommen kann, außer das Gerät zu hacken, sicherlich leicht vermeiden könnte und im Übrigen dann auch nicht Probleme hat, dass man immer nach Karlsruhe schielen muss, wo aus meiner Sicht ohne Zweifel diese Fehlverfassungsbeschwerden zumindest in Teilen erfolgreich sein werden. Und bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, Frau Dr. Kurz, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen.
Ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für die Ausführungen. Bitte. Vielleicht eine kurze Anmerkung, Ihren Hinweis zur Zahl der Fälle. Das hatten wir auch im letzten oder im vorletzten Anhörungstag auch kurz thematisiert, im vorletzten Mal, genau, als die Polizei auch hier mit hohen Vertretern und Vertretern da war, auch kurz angesprochen auf meine Frage hin, wie denn dieses Verhältnis sei. Die Zahlen liegen tatsächlich wohl nicht vor, auch der Polizei. Also da ist dann uns eine schlüssige Antwort zumindest schuldig geblieben weiterhin. Aber ich habe doch noch eine Frage zu Ihrem Vorschlag, die Art der Endgeräte zu definieren. Also sowohl technisch als auch sozusagen rechtstechnisch. Es gibt, glaube ich, keine vergleichbaren Vorschläge oder Formulierungen bisher in irgendwelchen Gesetzestexten.
Nicht in Deutschland, nee.
Nicht in Deutschland. Und wenn ja, woanders vielleicht, wenn Sie dazu noch was sagen könnten. Und die Frage wäre aber, macht das eigentlich Sinn? Weil ich hatte gerade auch mal nachgeschaut, diese WannaCry-Software war ja eine Windows-Schadsoftware. Im Grunde ist das Gerät dann nicht egal, ob es ein Haus-PC ist oder vielleicht, also in Ihrem Blickmerk ist es nicht egal, aber vielleicht können Sie es nochmal ausführen. Also geht es nur um wo die Software läuft, oder lässt sich das tatsächlich irgendwie an den Geräten dann für die Software definieren, damit es eben nicht diesen Lauf nimmt, wie wir es bei WannaCry auch hatten, dass es andere Computer und Systeme auch infizieren kann.
Das ist natürlich ein komplexes Thema. Zum einen, ich bin der Meinung, aus der Erfahrung mit anderen Landespolizeien, aber auch mit den Sicherheitsbehörden im Bund, dass der Fokus natürlich ganz stark auf dem Betriebssystem Windows liegt. Zum einen, anders als man vielleicht in einer Zeitung liest, sind natürlich die Polizeibehörden, aber auch die deutschen Geheimdienste keine Magier, sondern beschränken sich in der Regel auf die Möglichkeiten, die diese Polizeien haben, und ist in der Regel eine Fokussierung auf Windows. Das liegt natürlich auch daran, was der Markt hergibt, sprich welche der wenigen Firmen, mit denen im Bund und in den Ländern kooperiert wird, was dort angeboten wird. Und da ist natürlich aufgrund der Tatsache, dass die meisten informationstechnischen Geräte mit diesem Betriebssystem arbeiten, auch der Markt am größten. Also Sie müssen sich schon klar machen, dass wenn Sie eine Sicherheitslücke kaufen wollen, etwa für einen Windows-PC, dann bedarf man einen Preistag. Und diesen Markt, der wird natürlich auch befeuert von staatlichen Geldern, von vielen Ländern, jetzt mittlerweile auch von Deutschland. Und so entscheidet sich, wo man Sicherheitslücken kaufen kann. Und bei dem Hersteller Microsoft ist es so, dass auch gerade die Problematik bei dem WannaCry-Vorfall und warum so viele Tausende Rechner betroffen waren, ist, dass dieser Betriebssystemhersteller sich nach einigen Jahren entschließt, keine Sicherheitsupdates mehr zu geben, sozusagen. Das Betriebssystem gilt dann als alt, veraltet, und man kann keine Patches mehr runterladen. Das heißt, diejenigen, die den einsetzen, und das waren ja vor allen Dingen in Großbritannien eine ganze Reihe von Krankenhäusern betroffen, die haben einfach ältere Betriebssystemversionen, wo sie gar nicht mehr die Möglichkeit gehabt hätten, ein Update einzuspielen. Aber sie können das in vielen Systemen ohnehin nicht, weil sie zum Beispiel anschließende Software-Systeme, das insbesondere in Krankenhäusern so, damit updaten müssen. Das heißt, sie vermeiden ein Update. Zum anderen haben aber auch die staatlichen Behörden, die diese Schadsoftware besessen haben, 6-7 Jahre auf dieser Sicherheitslücke gesessen und sie nicht gemeldet. Auch dafür gibt es in Niedersachsen keinerlei Regelung, wie man damit umgehen will, dass wenn man zum Beispiel eine bestimmte Sicherheitslücke ausnutzt mit der staatlichen Spionagesoftware, wie lange man das eigentlich tun will, ob man irgendwann eine Regelung findet, wie man die Hersteller informiert, zum Beispiel nach einer bestimmten Zeit. Ich habe jetzt vergessen, ob ich alle Fragen, die Sie da hatten, beantwortet habe.
Achso, ja,
ich bin, glaube ich, irgendwo abgebogen.
Ja, dennoch danke. Aber ich habe noch kurz gefragt, ob es, also Sie meinen, in Deutschland gibt es keine andere Regelung dieser Art?
International
oder wenn Sie dann noch.
Tatsächlich wird ein gewisses Neuland, wenn man aufgrund einer möglichen Gefährdung von Leben oder Gesundheit von Menschen die Art der Geräte beschränken würde. Bei der Quellentierhaltung geht es nicht allzu schwer, weil man ja auch ohnehin dort auf Kommunikation abstellt. Und da könnte man zum Beispiel einschränken auf Kommunikationsgeräte. Damit würde man ausschließen, dass zum Beispiel Medizinalgeräte oder auch Computer, die in mir sitzen, die wir heute Autos nennen, betroffen sind. Könnte man ausschließen. Sicherlich ist es aber nicht einfach, denn wenn Sie zum Beispiel als Gesetzgeber als Kommunikationsgerät für die Quellen-TKÜ definieren, dann könnte man natürlich auch sagen, naja, Auto ist auch ein Kommunikationsgerät und das ist auch faktisch, weil es gleich drei Mobiltelefon-Module enthält. Also ich finde die Regelung schwierig. Letztlich muss ich sagen, ich würde auf diese staatliche Infiltration aus vielen Gründen verzichten. Mir ist aber klar, dass es jetzt gerade nicht der Zeitgeist ist. Ja. Für mich ist es ein Vorschlag, wo ich eigentlich auch auf die Expertise, die jetzt im juristischen Bereich durchaus gemacht wird, setzen würde. Ich finde das ausgesprochen schade, dass in diesem schwierigen Bereich immer nur das Verfassungsgericht eine Rechtswortentwicklung macht und sich die Landtage und der Bund immer nur darauf beziehen, aus den Urteilen zu kopieren. Ich hätte das für eine fatale Fehlentwicklung. Also ich denke, auch ein Landesgesetzgeber könnte sich darüber Gedanken machen und auch die Expertise von Juristen hinzuziehen, wie man dort Schranken setzen könnte. Das ist auch an Implantate zu denken. Also ich trage vier informationstechnische Geräte jetzt mit mir rum. Laut dem Gesetz könnten Sie die alle haben. Ich denke, diese Regelung ist nicht mehr zeitgemäß, auch nicht für eine voll digitale Zukunft, in die wir ja gehen. Aber ich bin auch leider kein Jurist, sondern Techniker.
Ja, schönen Dank. Wir müssen so ein bisschen jetzt auf das Zeitfenster wieder im Auge behalten. Herr Wildchen, hat Sie gesagt.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank für Ihren Vortrag. Sie haben gesagt, Sie würden auf die Nutzung von Trojanern verzichten auf dem Weg, weil die Risiken größer sind als der Nutzung. Ich habe vorhin gesagt, es gibt ja auch noch andere technische Mittel, anstatt zu hacken. Ich sag mal, ich verstehe das Bedürfnis der Polizei, dass sie sagt, wir dürfen die Telefone abhören, aber heute telefoniert ja kein Arzt mehr, sondern die kommunizieren auf anderen Wege und wir haben darauf keinen Zugriff. Welche Alternativen würden Sie denn aufzeigen, um das zu nutzen, die eben nicht diese Risiken mit sich bringen, die das Hacken mit sich bringen?
Ja. Solche Alternativen hätten zum einen den Vorteil, dass das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Identität nicht eröffnet wäre. Man würde daran nicht eingreifen. Und tatsächlich gibt es insbesondere vom BKA einige bekannt gewordene Fälle, wo man andere Techniken benutzt hat. Da nutzt man in der Regel aus, dass Menschen Fehler machen, zum Beispiel eine Software installieren, die nur so tut, als sei sie ein Messenger. Also man hat sozusagen ein bisschen versucht, diejenigen, deren Gespräche man abhören will, zu überlisten. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Wir wissen darüber sogar ein bisschen mehr, wie Sie sicherlich wissen, aus den Snowden-Dokumenten, wo man ja viele Jahre nachlesen könnte, haben wir von den amerikanischen Behörden eine ganze Menge darüber erfahren, was sie machen, wenn sie die Geräte nicht hacken, also welche Möglichkeiten noch bestehen. Ich finde interessant, dass kein Landtag diese Möglichkeiten überhaupt mal exploriert, obwohl man ja schwierige rechtliche Fragen damit umgehen könnte. Man vermeidet im Prinzip, dass man eine Spionagesoftware raufbringt, sondern man schiebt oft den Verdächtigen etwas unter. Also wie so eine Art, ich würde mal sagen, ist eher, man baut zum Beispiel Softwareprodukte nach, wie Messenger, und schiebt den unter. Solche Möglichkeiten sind auch in Deutschland schon bekannt geworden, aber es gibt mehr davon. Das FBI, etwa ein amerikanischer, hat eine ganze Abteilung dafür, wie wir heute wissen. Ich denke, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, das zu explorieren, weil man sich entschließen könnte, von diesem Hacken der Geräte, von dem Eindringen und damit auch Sicherheitslücken kaufen und damit auch Sicherheitslücken offen lassen, abzusehen. Und
Ja, nur, wie gesagt, nochmal die kleine Bitte, kurze Fragen, kurze Antworten, sonst kommen wir zeitlich nicht zurecht. Okay, danke.
Also ganz konkret meinen Sie beispielsweise das Aufspielen einer Software über einen E-Mail-Anhang und Ähnliches, wo man ja keine Sicherheitslücke ausdrückt, sondern die Doofheit des Menschen, oder physisch sozusagen, das wäre auch eine Möglichkeit, wenn man an das Gerät selber kommt, dass man gerne etwas installieren möchte, dass man das physisch tut, etwas aufzuspielen. Habe ich das richtig verstanden?
Teilweise. Also ob Sie die Spionagesoftware draufgeben, wenn Sie das Gerät physisch in die Hand nehmen, spielt man keine Rolle. Mir ging es darum, dass man das Hacken vermeidet, also dass man tatsächlich in das Betriebssystem eingreift. Beim BKA gibt es Fälle, wo man etwa den Messenger, also man hat sozusagen die glaubten, über diesen Messenger zu kommunizieren, ausgetrickst, indem man ihnen eine Software unterjubelte, die das Mithören einer Klicken hat. Findet es wert, solche Möglichkeiten zu probieren.
Frau Schröder.
Herr Vorsitzender, Frau Dr. Held, vielen Dank auch nochmal. Ich habe an drei Stellen nochmal Nachfragen. Ich persönlich habe das auch so verstanden, dass Sie sagen, dass ein großes Problem darin besteht, dass wir gar nicht wissen, was wir da kaufen, wenn wir das tun. Und dass deswegen die Regelung für den Quellcode irgendwo deponiert werden müsste. Wäre das für Sie eine Möglichkeit bei der Landesbeauftragten für den Datenschutz oder bei einer anderen Institution? Wie wird das anderswo geregelt? Das ist meine erste Frage. Und dann zweitens, wenn Sie sagen, dass man bestimmte Geräte, die das Leib und Leben gefährden, ausschließen soll, wenn man sowas in den Gesetzestext reinschreiben würde, würde es meiner Ansicht nach wie eine Einladung wirken, genau für diese ausgeschlossenen Geräte dann sozusagen Möglichkeiten zu entwickeln, dass man die dann eben nutzen kann. Gäbe es dann die Möglichkeit, genau das eben zu verhindern?
Also zum ersten Teil Ihrer Frage, tatsächlich ist nicht mal bei dem Staatsräumer, den wir dann aufgedeckt haben und der später sowohl von Landesdatenschutzbeauftragten wie auch von damaligen Bundesdatenschutzbeauftragten untersucht worden, der Quellcode richtig jemals offengelegt haben. Unsere Analyse war Reverse Engineering, also im Prinzip Binaries dieses Trojaners angesehen und daraus sozusagen die Schlüssel gezogen. Tatsächlich ist es jetzt auch so, zumindest im Bund, dass sich die kommerziellen Partner, bei denen man die Spionage-Software kaufen möchte, weigern, diesen Quellcode rauszugeben, aus gutem Grund. Wenn er rausgeht, ist er kopierbar und ist deren Geschäft. Ja. Die agieren auch in der Regel ja nicht nur im deutschen Raum. Die haben auch nicht nur deutsche staatliche Behörden als Kunden. Das ist ein weiteres Problem, dass einige, zumindest der kommerziellen Anbieter, die im Bund in Erwägung gezogen werden, also auch überhaupt keine Skrupel haben, mit irgendwelchen Diktaturen auf der Welt zusammenzuarbeiten. Wo ich mich auch als sozusagen deutscher Staatsbürger sehr abgrenzen würde. Tatsächlich ist problematisch. Man müsste eine Stelle finden. Ich denke, der Landesdatenschutzbeauftragte wäre eine Variante, die diesen Quellcode prüfen kann. Das liegt auch dem Manipulationsschutz, denn wir reden ja hier nicht von Geheimdiensten, sondern von Polizei. Das heißt, im Regelfall werden die Daten, die darüber erlangt werden, später auch in Gerichtsprozessen verwendet werden. Und sowohl von der Strafverteidigerseite wie aber auch sozusagen von der staatsanwaltlichen Seite. Und da möchten Sie schon belegen können, dass diese Daten tatsächlich ohne dass sie manipuliert wurden, von dem Gerät stammen. Wenn Sie ein Gerät hacken, können Sie natürlich auch Daten platzieren oder manipulieren. Und da muss man natürlich ein gutes Protokoll haben zum einen, hat die Spionagesoftware tatsächlich zu welchem Zeitpunkt getan. Man muss auch ausschließen können, dass es zu einer Manipulation gekommen ist. Ich hätte den Weg, den Quellcode zumindest zu hinterlegen, für unabdingbar. Schließlich eröffnet das Hacken der Geräte alle Möglichkeiten. Sie können Daten löschen, Sie können Daten platzieren, Sie können Daten manipulieren. Und Sie müssen schon belegen, wenn es später in einem Strafprozess ist, dass diese Daten, wie Sie da auch sonst in einer digitalen Forensik machen, genau die Daten von dem Rechner sind, wenn Sie jemanden bestrafen wollen.
Ganz kurze Zwischenfrage, das hat bisher ja keiner geschafft, diese Quellcode zu kriegen.
Naja, natürlich, der Quellcode liegt vor für die Variante, die BKA selber entwickelt hat, also RCIS. Ich kann zu der eigenen Entwicklung wenig sagen. Sie wissen, das hat ungefähr 6 Millionen gekostet, die weiß ich, was der BKA da macht. Und sie trotzdem sozusagen noch kommerzielle Partner hinzuziehen. Sie haben natürlich immer die Problematik, dass kommerzielle Partner daran kein Interesse haben. Sie müssen es aber festschreiben. Sicherlich müsste der Staat, den Sie jetzt in Niedersachsen dann auch zusichern, diesen Quellcode nicht weiter zu verwenden und so weiter. Sicherlich müsste man da einen Vertrag eingehen. Zu Ihrer zweiten Frage. Ob es quasi eine Einladung wäre, wenn man bestimmte Gerätearten ausschließt oder bestimmte Gerätearten benennt. Da muss ich vielleicht mit einem Mythos aufräumen, was selbstverständlich gibt es auch heute sehr viele informationstechnische Geräte, die keine Polizeien oder Geheimdienste hatten. Also Sie können den immer umgehen, wenn Sie mit Geld haben, jemanden zu bezahlen oder selber die technische Expertise haben. Weil der Regelfall dieser Spionagesoftware bezieht sich auf bestimmte Betriebssysteme. Es gibt sehr viel mehr Betriebssysteme als Windows. Selbstverständlich können Sie wirksam verhindern, das tun übrigens auch viele staatliche Behörden oder auch Wirtschaftsunternehmen, dass sie gehackt werden. Also es ist ja nicht so, das ist nicht wie in einer amerikanischen Vorabendserie, dass man sozusagen immer in 2 Minuten auf einem Gerät ist, sondern im Gegenteil. Es gibt nur eine bestimmte Art von Geräten, die typischerweise mit solcher staatlichen Spionagesoftware überhaupt zugänglich sind. Und selbstverständlich können sie auch verhindern, und sie haben ja die Hoheit über das Gerät, dass jemand einen Trojaner bei ihnen platziert. Insofern, ich hätte eine Einschränkung eher deshalb für wichtig, um eben auszuschließen, dass sie nicht zufällig auch ein vernetztes Auto hacken oder ein Implantat, mit dem man trägt, oder auch ein Gerät, was zum Beispiel eine Gesundheitskomponente hat und sie überwacht, zum Beispiel ihre Körperfunktion. Also es geht ja nur darum, auszuschließen, dass sie, weil sie dem Ziel informationstechnische Gerät vielleicht durch die Tatsache, dass sie es hacken, auch manipulieren. Das kann ja passieren, kann auch eine Fehlfunktion sein. Es geht nicht darum, ob sie möglicherweise jemanden daran hindern. Das kann man sowieso mit technischen Expertise oder wenn Sie jemanden bezahlen, der die Expertise hat. Also auf diese Seite wird für mich keine Einschränkung. War das verständlich?
Ja. Ja.
Herr Kollege Richter. Vorsitzender, werte Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank erstmal für die Ausführung. Ich hätte nur noch 2 Nachfragen. Sie sagten, zufällig passieren könnte, dass man medizinale Instrumente mit hackt. Jetzt habe ich das so verstanden, dass man, wenn man diese Telekommunikationsuntersuchung oder TKÜ oder eine Online-Untersuchung macht, dass man da immer sehr IP-Adressen fokussiert ist und auch Geräteadressen fokussiert ist. Und dass man da wahrscheinlich auch nur für ein bestimmtes Gerät das beantragen kann, weil man ja auch dem Übermaßverbot unterliegt und man dem Richter, der das anordnet, der irgendwie auch nachweisen muss, dass die Maßnahme, die man da macht, geeignet ist. Deswegen fehlte mir jetzt ein bisschen die Fantasie, wann es geeignet ist, medizinale Instrumente damit einzubeziehen. Und deswegen können Sie mal erklären, wie man das durch Zufall, also wie das technisch durch Zufall passieren kann, wenn ich eine Geräteadresse habe. Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, die haben Sie eben gerade implizit ein bisschen mit beantwortet. Sie sagten ja, es gibt diese gesamte Überwachungsrechnung, völlig richtig. Aber aus meiner, also mein Mann hat mir erklärt, dass Sicherheitslücken beim Android-System für ein Handy oder beim iOS-System für Apple nicht unbedingt gleich eine Sicherheitslücke für VW oder einer staatlichen Behörde darstellen muss. Denn das sind oft geschlossene Systeme, so wie Sie das sagten, mit besonderem Schutz, sodass man also nicht zu der Einschätzung kommen kann, dass wenn man diese Sicherheitslücke aufkauft oder benutzt, das gleich zu massiven Gefahren für die eigene Behörde oder größere Wirtschaftsunternehmen kommt.
Also ich beginne mit Ihrer ersten Frage. Natürlich müssen Sie eine ordentliche Analyse machen, um ein Zielsystem nicht nur zu analysieren, damit Sie wissen, welche Art von Spionagesoftware Sie da überhaupt platzieren können. Sie müssen vorher wissen, was sind für Geräte, was sind für Betriebssystem, wo sind überhaupt Schwachstellen, die nicht geschossen sind, an die Sie andocken können. Insofern diese Analyse passiert. Unsere Erfahrung aus den letzten Jahren ist ja zum einen, deswegen gab es bei diesem WannaCry-Vorfall so viele Probleme, dass die Tatsache, dass solche Schadsoftware entkommen kann, sozusagen die digitale Waffenschränkung des Staates, dann einen hohen Gefährdungsgrad hat. Und dass in diesem Fall so viele Krankenhäuser betroffen hat, lag schlicht an der Art der Sicherheitswirkung an dem Betriebssystem. Wenn Sie jetzt derjenige sind, der den Command-and-Control-Server hat und die Quelle aufspielen würde, wenn Sie sich natürlich Mühe geben, hoffe ich, das richtige Gerät auch tatsächlich zu finden. Aber nun, mein informationstechnisches Gerät kann natürlich auch gleichzeitig ein Medizinalgerät sein, wenn es zum Beispiel meinen Gesundheitsstatus monitort und meldet, also wenn ich zum Beispiel eine Krankheit habe, die solche Monitoring erlaubt. Also ich glaube, dass die Geräte auch sehr stark zusammenwachsen. Ja, ich würde jetzt auch nicht vermuten, dass morgen zufällig so ein Staatstrojaner in meinem Auto landet, obwohl der natürlich heute auch Betriebssysteme hat, aber sie machen die Sätze ja auch nicht für heute, sondern sie machen es für die nächsten Jahre. Insofern würde ich da schon vorsichtig sein. Wir haben zumindest gesehen, dass die Möglichkeit ja auch besteht, dritte Rechner von Mitbetroffenen in ihrem Polizeigesetz ist ja auch drin, dass sozusagen dritte Rechner betroffen sind. Da sehe ich schon eine gewisse Gefahr. Zu Ihrer zweiten Frage mit den Sicherheitslücken. Nein, man müsste jetzt ein bisschen ausholen, dafür habe ich jetzt aber nicht die Zeit. Natürlich. Ich versuche mich zu sprechen. Es gibt natürlich sehr unterschiedliche Arten von Sicherheitslücken. Sie können zum Beispiel Software angreifen, die auf verschiedenen informationstechnischen Systemen verschiedener Betriebssysteme drauf sind. Dann hätten Sie einen potenten Trojaner, der zum Beispiel über verschiedene Betriebssysteme hinweg funktioniert. Üblicherweise dockt man aber an bei den Betriebssystemen oder aber bei den Browsern, die auf sehr vielen Geräten drauf sind. Die Problematik besteht aus meiner Sicht vor allen Dingen darin, dass Sie ein Interesse haben müssen, wenn Sie die teure Spionage-Software kaufen, diese Sicherheitslücke nicht zu verbraten. Also Sie müssen ein Interesse haben, dass die Sicherheitslücke aufbereitet sind, weil ja dieselben Geräte, die auch in der Wirtschaft und in den Behörden und bei Privatpersonen benutzt werden. Da Sie nicht die ganz speziellen teuren Trojaner kriegen werden, sondern Sie werden nur diese Standard
Da will ich noch nicht mit widersprechen.